Die Radio Wissen. Update.
I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security, as well as the security of our allies in Central and Eastern Europe, is a cornerstone of our own security, and it is sacrosanct.
Ich starte meine Reise hier, weil unser Bekenntnis zur Sicherheit Polens und aller Verbündeter in Mittel- und Osteuropa Eckstein unserer eigenen Sicherheit ist. Sie ist unantastbar. Mit diesen Worten hat US-Präsident Barack Obama heute seine Europareise in Warschau begonnen. Das ist eines unserer Themen im Update von Die Radio Wissen, heute mit Franziska Zecher.
Update.
US-Präsident Barack Obama ist auf Europareise. Den Anfang machte er heute bei den Polen, denen er absolute Solidarität versprach. Wegen der Ukraine-Krise haben dort viele Menschen Angst vor Russland. Obama brachte aber nicht nur warme Worte mit, er kündigte außerdem an, dass er die Militärpräsenz der Amerikaner in Osteuropa ausbauen will. Mit insgesamt $1 Milliarde sollen zusätzliche US-Boden-, Luft- und Marinestreitkräfte eingesetzt werden. Der polnischen Regierung reicht das aber nicht. Sie will, genauso wie die baltischen Staaten, dass auch das Verteidigungsbündnis NATO seine Präsenz im Land erhöht. Das wollen aber wiederum einige andere NATO-Staaten nicht. Sie befürchten, dass sich das Verhältnis zu Russland dadurch noch weiter verschlechtern könnte. Auch Deutschland ist zögerlich. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen formulierte es so.
Ich glaube, es ist wichtig, da das richtige Maß zu finden an Selbstbewusstsein, aber eben auch Besonnenheit.
Von der Leyen hat sich heute mit den anderen NATO-Verteidigungsministern in Brüssel getroffen, um zu beraten, wie sie auf die russische Ukraine-Politik reagieren wollen. Wie sich NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen eine mögliche Reaktion vorstellen könnte, das fasst unser Korrespondent Andreas Reuter zusammen.
Dazu könnte gehören, dass Verteidigungspläne aktualisiert oder neue aufgestellt werden, dass mehr Manöver abgehalten werden oder auch eine angemessene Stationierung von Truppen, so Rasmussen. Über einen konkreten Schritt wollte Ursula von der Leyen heute bereits Gespräche beginnen, das multinationale Hauptquartier im polnischen Stettin auszubauen, an dem neben Polen auch Deutschland und Dänemark beteiligt sind. Der dänische Verteidigungsminister Nikolaj Wammen sagte, man werde darüber beraten, wie dieses Hauptquartier in Stettin gestärkt werden könne.
How we can strengthen the headquarters in Stettin, but we will not be making.
Aber wir werden heute noch keine exakten Maßnahmen beschließen. Wir werden einen Prozess beginnen, gemeinsam mit meinen Kollegen aus Polen und Deutschland.
Was das NATO-Hauptquartier in Stettin angeht, da haben sich die Verteidigungsminister inzwischen doch schon abgestimmt. Deutschland, Polen und Dänemark werden ihre Einheiten dort verstärken. Um wie viele Soldaten, das ist aber noch nicht klar. Alles Weitere soll dann im September auf dem NATO-Gipfel beschlossen werden. Zur Entspannung könnte beitragen, dass Russland nach Beobachtung der NATO die meisten seiner Soldaten an der Grenze zur Ukraine inzwischen abgezogen hat.
Was sonst noch wichtig war?
In Syrien war heute ein Teil der Bürger dazu aufgerufen, mitten im Bürgerkrieg einen neuen Präsidenten zu wählen. Ein Teil, weil nur in den Gebieten gewählt wurde, über die die Regierung die Kontrolle hat. Das sind vor allem die Hauptstadt Damaskus und die anderen größeren Städte sowie die Küstenregionen. Assads Wiederwahl gilt auch als sicher, weil nur zwei unbekannte Kandidaten gegen ihn antreten. Die syrische Opposition hat zum Boykott der Wahl aufgerufen. Der Botschafter des Oppositionsbündnisses Syrische Nationale Koalition, Bassam Abdullah, nennt die Abstimmung einen Witz.
Von Wahlen kann keine Rede sein. Das ist nur ein Versuch von einem mörderischen Regime, sich selbst wieder Legitimität zu schenken. Die Wahlen, die brauchen Voraussetzungen, die brauchen Bedingungen, die brauchen mindestens Frieden, um sie durchzuführen. Und nicht in einem Land, wo mehr als die Hälfte auf der Flucht ist und der Rest lebt in einer Notsituation ohne Sicherheit, ohne normale Lebensinfrastrukturen.
Social Security is a core human right. And yet, this global commitment is still far from being fulfilled.
Soziale Absicherung ist ein elementares Menschenrecht. Das zu erfüllen, davon sind wir aber noch weit entfernt. Das sagt die Vize-Generalsekretärin der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, Sandra Pulaski. Das Problem? Wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise haben viele Staaten ihre Sozialleistungen gekürzt. Laut dem ILO-Bericht sind allein in der Europäischen Union mittlerweile 123 Millionen Menschen arm oder sozial ausgegrenzt. Die Organisation macht dafür niedrigere Löhne, höhere Steuern und die Sparmaßnahmen vieler Regierungen verantwortlich. Nach Ansicht der ILO unterstützt aber gerade soziale Sicherung das Wirtschaftswachstum, weil dadurch der Konsum im Land steigt. Den Regierungen rät sie, über die Sparpolitik noch einmal nachzudenken und sie nicht auf dem Rücken der Ärmsten auszutragen.
It is time to rethink these cuts and ensure that fiscal consolidation is not accomplished on the backs of the vulnerable and the elderly.
In dem Bericht heißt es außerdem, dass weltweit nur gut ein Viertel aller Menschen Zugang zu umfassender sozialer Absicherung hat. Nur jeder achte Mensch weltweit bekommt Arbeitslosengeld und nur jeder zweite im Alter eine Rente. Die ILO nennt aber auch positive Beispiele. In China sind demnach die Löhne in den vergangenen Jahren gestiegen und immer mehr Menschen bekommen dort eine Rente. In den USA ist ein Hacker-Netzwerk aufgeflogen, das weltweit mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet haben soll. Aus dem Justizministerium heißt es, dass sich die Bande mit der Software Game Over Zeus Zugang zu Bankinformationen beschafft und PC-Besitzer erpresst hat. Betroffen sind bis zu 1 Million Computer weltweit. Gegen den mutmaßlichen Administrator des Netzwerks wurde Anklage erhoben. Er soll auch die Schadsoftware Zeus entwickelt haben, mit der Bankpasswörter geknackt wurden. Fast ein Dutzend Länder haben mitgeholfen, das Netzwerk aufzudecken, darunter auch deutsche Ermittler.
Es ist um die Grund- und Freiheitsrechte in unserer Verfassung leider nicht zum allerbesten bestellt.
Auf diese knappe Formel hat Ex-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger heute die Ergebnisse des Grundrechte-Reports gebracht. In dem Bericht werden die Bundesregierung und die Justiz vor allem dafür kritisiert, wie sie mit der NSA-Überwachungsaffäre umgegangen sind. Nach Bekanntwerden der Abhörmaßnahmen habe es keine rechtspolitischen Konsequenzen gegeben. Der Grundrechte-Report wird von insgesamt 8 Organisationen herausgegeben, darunter die Neue Richtervereinigung und Pro Asyl.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Grundrechte-Report wird auch im Internet kontrovers diskutiert. In Deutschland werden die Grundrechte nicht ausreichend geschützt, haben wir als Schlagzeile auf unserer Facebook-Seite geschrieben. Leo Ferdinand meint dazu, und anderswo gar nicht. Alles Gute, liebes Grundgesetz, nachträglich. Holger hinterfragt auf welt.de die Grundrechte an sich. Wer sich die Grundrechte mal durchliest, wird schnell merken, dass es 1000 Ausnahmen, Wenns und Abers gibt. Wenn's nicht passt, wird ruminterpretiert und kreativ ausgelegt. User Megakill kritisiert auf heise.de die mangelnden Konsequenzen der Bundesregierung aus der NSA-Affäre. Dasselbe wie bei militärischem Wettrüsten. Solange es einer macht, muss der Rest mitziehen oder sich hoffnungslos unterlegen geben. Die NSA wird in diesem Krieg weitermachen, ohne Grenzen und ohne Schranken. Wer soll die bitte stoppen? Und Fabian Feindura kritisiert in Sachen NSA-Affäre auf unserer Facebook-Seite statt der Bundesregierung die Journalisten. Warum habt ihr Medien eigentlich die ganze Zeit gepennt? Demnächst leakt Snowden, dass 9/11 ein Fake war. Was dann, Journalier?
Was noch wichtig wird.
Morgen jährt sich zum 25. Mal das Massaker am Tiananmen-Platz in Peking. Am 4. Juni 1989 ging dort die chinesische Armee mit Panzern gegen Studenten vor. Sie hatten wochenlang für mehr Demokratie demonstriert. Bei dem Einsatz sollen mehr als 2000 Menschen getötet worden sein. Die chinesische Führung versucht, das Massaker totzuschweigen. Deswegen wurden jetzt im Vorfeld des Jahrestages viele Regierungskritiker festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. So wie diese Mutter eines der Opfer des Massakers.
Es war ein Verbrechen, dass sie damals unbewaffnete Zivilisten einfach getötet haben. Aber das kann man nicht vertuschen. Die Geschichte wird früher oder später für Gerechtigkeit sorgen.
Morgen tritt zum ersten Mal das neu gewählte indische Parlament zusammen. Nach dem überwältigenden Wahlsieg der Hindu-Partei von Narendra Modi sind kaum muslimische Abgeordnete dabei.
Und sonst in der Welt?
Nach mehr als 2 Monaten ist die Videoplattform YouTube in der Türkei wieder frei zugänglich. Internetnutzer konnten die Seite wieder aufrufen und bei der Telekommunikationsbehörde ist das Portal nicht mehr als gesperrt aufgelistet. Die Behörden setzen damit eine Entscheidung des Verfassungsgerichts um. Es hatte geurteilt, dass die Blockade von YouTube das Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Vor der Kommunalwahl Ende März hatte die türkische Regierung Twitter und YouTube sperren lassen. Über das Portal waren Korruptionsvorwürfe gegen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan und sein Umfeld verbreitet worden. Führende Militärs in Nigeria sollen die Terrorgruppe Boko Haram unterstützt haben. Nach Zeitungsberichten sind 19 von ihnen deshalb von einem Kriegsgericht verurteilt worden. Unter anderem hätten sie Boko Haram mit Waffen und Informationen versorgt. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan hat schon vergangenes Jahr erklärt, er gehe davon aus, dass Mitglieder des Militärs und der Regierung mit Boko Haram sympathisieren. Anfang des Jahres entließ er die gesamte Militärführung und seinen Verteidigungsminister. Boko Haram hat Mitte April mehr als 200 Schülerinnen entführt. Die nigerianische Armee hat die Mädchen nach eigenen Angaben zwar inzwischen geortet, will aber zum Schutz der Geiseln keine Befreiungsaktion starten. Selbstmord ist unter jungen Japanern die Todesursache Nummer 1. Das geht aus dem Weißbuch der Regierung hervor. Schon in den letzten Jahren stand bei der Todesursache junger Japaner zwischen 15 und 39 Jahren der Suizid an erster Stelle. Den Angaben zufolge ist Japan das einzige Land unter den 7 führenden Industrienationen mit einer so hohen Selbstmordrate. In den anderen G7-Staaten sind die häufigste Todesursache junger Menschen Verkehrsunfälle.
Wissensnachrichten.
Eine riesige fliegende Untertasse am Himmel, das wird es in den nächsten Tagen über Hawaii zu sehen geben. Es handelt sich allerdings nicht um Außerirdische, sondern um einen Test der US-Weltraumbehörde NASA. Die findet nämlich, der Mond ist keine Herausforderung mehr. Eine Landung von Astronauten auf dem Mars dagegen schon. Und um das irgendwie zu erreichen, schießt sie eine fliegende Untertasse in den Himmel. Amelie Fröhlich aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Amelie, klär uns auf, was genau hat die NASA davor?
Sie will eine der größten Herausforderungen für eine bemannte Mars-Mission anpacken und das ist die eigentliche Landung. Es ist bisher ein Problem, wirklich schweres Material auf dem Planeten landen zu lassen und oder eben auch Menschen. Mit kleineren Gegenständen geht das schon ganz gut. Dafür werden Fallschirme bei der Landung benutzt. Für schwerere und größere Dinge sind die bisher aber einfach zu klein. Die NASA hat deshalb jetzt einen sehr viel größeren Fallschirm entwickelt. Der ist fast 35 Meter breit und damit viel zu groß, um ihn in den Windtunneln der NASA auszuprobieren. Deswegen soll er jetzt draußen getestet werden und zwar über dem Pazifik bei Hawaii.
Und wie läuft der Test ab?
Da kommt die fliegende Untertasse wieder ins Spiel. Es handelt sich natürlich nicht wirklich um eine Untertasse, sondern nur um ein Gerät, das die Form einer riesigen Untertasse hat. Es enthält den Riesenfallschirm und eingebaute Raketen. Düsen, mit deren Hilfe es in 55 Kilometer Höhe katapultiert wird. NASA-Ingenieur Michael Meacham erklärt in einem Video der US-Weltraumbehörde, warum diese Höhe das perfekte Testgebiet ist.
The atmosphere on Mars is a whole lot thinner than the atmosphere we have here on Earth. There's really only one place you can go to test your devices in a relevant environment, and that's way up in the sky here, the upper atmosphere.
Ganz schön rockig, die Kollegen von der NASA.
Ja, die NASA, die ist peppig. Aber gut, festzuhalten bleibt, in 55 Kilometern Höhe herrschen ähnliche Bedingungen wie auf dem Mars. Und ist das Untertassenobjekt oben am Himmel angekommen, dann beginnt der eigentliche Test. Es geht nämlich vor allem ums wieder runterkommen. Wenn das Gerät, an dem schweres Stahlgewicht hängt, zur Erde herabfällt, soll sich der Riesenfallschirm öffnen, den Fall bremsen und eine weiche Landung im Pazifik ermöglichen.
Und für wann genau ist der Test geplant?
Tja, also eigentlich war der für heute Abend geplant. So in etwa einer Stunde sollte es losgehen. Aber das Wetter spielt nicht mit. Deswegen wird das Ganze verschoben. Jetzt soll es irgendwann in den nächsten Tagen soweit sein. Und das kann dann auch live im Internet auf der Seite der NASA mitverfolgt werden.
Wetter ist ein gutes Stichwort. Amelie, Forscher haben was Interessantes zu Hurricanes herausgefunden.
Ja, Vorsicht bei der Namenswahl, sage ich nur. Jeder Wirbelsturm bekommt ja einen Namen verpasst. Forscher sagen jetzt, es ist entscheidend, ob das ein Frauen- oder ein Männername ist. Begründung: Weibliche Hurricanes werden offenbar als weniger bedrohlich wahrgenommen. Die Wissenschaftler haben die Zahl der Todesfälle bei Wirbelstürmen ausgewertet. Ergebnis: Bei Hurricanes mit Frauennamen gab es in der Regel mehr Todesopfer. Im Fachmagazin Proceeding schreiben die Forscher, dass die Menschen bei weiblichen Wirbelstürmen zum Beispiel seltener bereit sind, Evakuierungsaufrufen zu folgen.
Aus den USA gibt es neue Forschungsergebnisse zum, weißen Hai. Genauer gesagt zu seiner exakten Schwimmroute in der Gegend um Florida. Die Forscher sprechen von einer bahnbrechenden Entdeckung. Warum?
Die Organisation O-Search hat rausgefunden, rund um Florida kommt der weiße Hai den Menschen doch deutlich näher als bisher bekannt. Er schwimmt zum Beispiel ziemlich dicht an den Surfgebieten der Atlantikküste vorbei und auch an einigen Stränden, wie etwa an denen von Miami oder auch an beliebten Tauchgebieten bei Key West.
Und woher haben die Forscher diese neuen Erkenntnisse?
Sie haben es letztes Jahr geschafft, einem weißen Hai einen Sender zu verpassen, der sich per Satellit orten lässt und der hat ziemlich viele Daten geschickt.
Und müssen sich Florida-Urlauber jetzt Sorgen machen, wenn sie surfen?
Nein, also klar ist der weiße Hai ein gefährliches Raubtier, aber das Image von Haien, nicht nur das des weißen Hais, ist schlechter, als sie es verdienen. Letztes Jahr zum Beispiel gab es weltweit 72 Haiangriffe, 10 davon endeten tödlich. Eine Studie aus London besagt, das Risiko, von einer herunterfallenden Kokosnuss erschlagen zu werden, ist deutlich höher, als von einem Hai verletzt zu werden.
Vielen Dank, Amelie.
Wetter.
Heute Abend kommt vor allem im Norden Deutschlands nochmal die Sonne raus. Ansonsten kann es Schauer und Gewitter geben, im Westen allerdings nur ganz vereinzelt. Dazu 15 bis 23 Grad. Heute Nacht dann überall immer weniger Regen und höchstens mal dickere Wolken. Morgen ist es vor allem im Westen und Süden bewölkt mit Schauern und Gewittern. Der Osten bekommt mehr Sonne ab und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.